HR Info. Politik.
Fast jeder dritte Deutsche ist ausländerfeindlich. Viele von ihnen haben ihre politische Heimat bei der AfD gefunden. Das sind die zentralen Ergebnisse einer Studie, die die Uni Leipzig durchgeführt hat. Wie rechts ist Deutschland? Und was heißt das für unsere Demokratie? Darum geht es in dieser Politiksendung. Mein Name ist Ariane Focke. Wie schnell die Rechten eine Gewalttat für ihre Zwecke zu missbrauchen wissen, das hat man in Chemnitz gesehen. Nachdem Ende August Daniel H. Todesopfer einer Messerattacke wurde, scheint in der Stadt nichts mehr, wie es vorher war. Und die Tat hat letztendlich auch das politische Berlin erschüttert. Anne Bayer aus der hr-info-Politikredaktion mit einer Chronologie der Ereignisse von Chemnitz.
In den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 26. August, kommt es am Rande eines Volksfestes in Chemnitz zu einem Streit von Männern verschiedener Herkunft. Drei Männer werden dabei schwer verletzt, einer stirbt an den Verletzungen im Krankenhaus. Als der Tod des Deutschen Daniel H. im Laufe des Sonntags bekannt wird, versammeln sich mehrere hundert Menschen in der Innenstadt von Chemnitz. Manche wollen einfach nur Blumen ablegen und Kerzen anzünden als Zeichen der Trauer und der Anteilnahme.
Los, aus unserer Stadt!
Eine große Gruppe von Menschen allerdings zieht durch die Stadt und macht dabei Stimmung gegen Ausländer. Mehrere rechtsextreme Gruppen hatten im Internet zu Protesten aufgerufen. Es dauert eine ganze Weile, bis es der Polizei gelingt, die Gruppe aufzulösen und die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Später wird ein Video bekannt, auf dem zu sehen ist, wie ausländisch aussehende Menschen attackiert werden. Ein Tag später, am Montag, den 27. August, wird gegen einen Iraker und einen Syrer wegen Totschlag Haftbefehl erlassen. Die Stimmung in Chemnitz heizt sich durch Gerüchte im Netz weiter auf und es kommt wieder zu Ausschreitungen und Hetze gegen Ausländer. Diese Vorfälle sorgen auch im politischen Berlin für Aufregung, sodass sich am Dienstag, den 28. August, Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Wort meldet.
Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab. Und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Das kann ich nur noch einmal bekräftigen. Und es darf auf keinem Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen.
Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sucht den Dialog mit den Bürgern und wehrt sich vor allem dagegen, dass Chemnitz als braune Stadt abgestempelt wird.
Die Sache muss man differenzieren und Pauschalisierung, das ist auch ganz klar, schaden mehr. Auch in Chemnitz gibt es eine große bürgerliche Mehrheit, die diese Exzesse ablehnt.
Auffallend ist allerdings, es sind nicht nur Rechtsextreme, sondern viele Bürger aus der Mitte, die dem Aufruf von AfD und Pegida folgen und sich zum Beispiel am 1. September an dem Aufmarsch pro Chemnitz beteiligen. Wieder ein Tag später wird bekannt, es wird nach einem dritten Verdächtigen gefahndet. Dieser ist auch heute noch auf der Flucht. Von den beiden inhaftierten Verdächtigen ist einer mittlerweile wieder entlassen. In den folgenden Wochen wird klar, es geht ein Riss durch die Stadt. Es folgen weitere Angriffe auf Ausländer oder auch ein jüdisches Restaurant und es gibt immer wieder Demonstranten von rechtsgerichteten Gruppen und ihren Gegnern. Gleichzeitig gibt es eine heftige politische Auseinandersetzung um die Frage, gab es tatsächlich eine Hetzjagd auf Ausländer oder nicht. Ausgelöst durch die umstrittenen Äußerungen über die rechten Krawalle des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Was folgt, ist eine Zerreißprobe für die Große Koalition. Diese wird angefeuert durch Aussagen wie von Innenminister Seehofer, der die Migrationsfrage zur Mutter aller Probleme erklärt. Die Konsequenzen sind bekannt. Maaßen muss unter anderem deswegen seinen Hut nehmen. Seehofer verzichtet auf den CSU-Vorstand.
Dass Chemnitz kein Einzelfall ist, das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Leipzig. Durchgeführt hat sie unter anderem Oliver Decker vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung der Universität Leipzig. In Kooperation mit der Heinrich Böll und der Otto-Brenner-Stiftung. Herr Decker, bevor wir zu den inhaltlichen Details Ihrer Studie kommen, möchte ich erst einmal auf die Herangehensweise eingehen. Sie haben im Frühjahr dieses Jahres etwa 2400 Menschen befragt. Ihnen haben Sie Aussagen zu rechtsextremen Einstellungen vorgelegt. Welche Aussagen waren das denn?
Wir haben verschiedene Dimensionen, die wir mit einem Fragebogen zu rechtsextremen Einstellungen messen. Dazu gehört die Ausländerfeindlichkeit, der Antisemitismus, Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. Und jeder dieser Dimensionen sind drei Aussagen zugeordnet. Zum Beispiel, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet, gehört zur Dimension Ausländerfeindlichkeit.
Das Ergebnis Ihrer Studie ist ja, dass in Deutschland die Ausländerfeindlichkeit immer stärker verbreitet ist. Wie erklären Sie sich das denn?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Ausländerfeindlichkeit jetzt wieder zunimmt. Wir hatten in der Zwischenzeit niedrigere Werte, es gab auch schon mal höhere. Man muss dazu sagen, dass es so richtig weg, die Ausländerfeindlichkeit, nicht war. Es war so, dass zwar der Wert insgesamt zurückgegangen ist für diese, wir nennen es generalisierte Vorurteile, also die sich gegen Migrantinnen im Allgemeinen richten, aber bestimmte Gruppen waren immer schon auch im Fokus und blieben es auch. Und wir sprechen hier von der Muslimfeindschaft und dem Antiziganismus. Das waren immer auch 40-50% der Bevölkerung, die diesen Aussagen zustimmten. Und auch der Wert ist jetzt gestiegen. Die Frage nach den Ursachen, das ist vielschichtig. Das hat etwas zu tun mit einer tatsächlich autoritären Reaktionen, würden wir sagen, auf einer autoritären Sehnsucht. Das hat natürlich auch etwas zu tun mit einer Krisenwahrnehmung innerhalb der Gesellschaft, wobei das, was als Krise wahrgenommen wird, natürlich selber schon wieder, ja sagen wir mal, zu analysieren wäre, denn es bestehen sozusagen objektiv nicht einfach Krisen, sondern sie müssen eine Entwicklung in der Gesellschaft muss von einem relevanten Anteil der Menschen überhaupt erst als Krise wahrgenommen werden, damit das so ist. Und hier sehen wir offensichtlich, dass es einen Anteil in der Bevölkerung gibt, der die Zuwanderung als krisenhaft wahrnimmt. Und das ist interessanterweise, sind das jene Regionen, in denen das am häufigsten passiert, in denen kaum Migranten sind.
Und wie erklären Sie sich das Phänomen?
Das hat etwas damit zu tun, dass es kaum etwas Blöderes für Vorurteile gibt als eine konkrete Erfahrung mit einer wirklichen Person. Dann wird es nämlich sehr schwierig, ihre Vorurteile aufrechtzuerhalten. Wir nennen das auch die Kontakthypothese in der Forschung. Das heißt, wenn Sie Kontakt zu Menschen haben und je näher das ist und je weniger dieser Kontakt durch Konkurrenz geprägt ist, umso mehr bauen Sie Vorurteile ab.
In Ihrer Studie haben Sie auch festgestellt, dass es gerade in diesem Bereich ein großes Gefälle auch zwischen Ost und West gibt. Ihrer Meinung nach, wie kommt dieses Gefälle zustande?
Na, das eine ist das, was ich gerade schon sagte mit der mangelnden Kontakt. Das andere ist auch, dass wir es, wenn man es salopp sagen würde, mit einer Art von Brain Drain in den letzten 15, 20 Jahren zu tun gehabt haben, in den strukturschwachen Gebieten. Und die finden Sie ja eher in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Auch in Westdeutschland gibt es strukturschwache Regionen, ja, aber dort gibt es auch stabile und dorthin wandern dann Personen aus Ostdeutschland ab, sozusagen der Arbeit hinterher. Und das sind oftmals genau die, die gut gebildet sind, also im Grunde genommen ein Schutzfaktor, den wir immer wieder beschreiben, gegen ideologisches, autoritäres Denken, nämlich Bildung, genossen haben und die Chancen nutzen und selber offen sind. Die wandern ab, das sind häufig junge Frauen mit einem hohen Bildungsabschluss. Das sagt sehr viel dann darüber aus, was an politischer Atmosphäre dann an dem Ort herrscht. Sie müssen sich vorstellen, dass ja die Zusammensetzung der Bevölkerung auch etwas darüber entscheidet, wie das Klima dort ist. Nicht alle, die da sind, sind dann rechtsextrem, auf keinen Fall. Aber sie haben schon eine bestimmte politische Kultur, die eher dadurch geprägt ist, dass es Ressentiments gibt und eben, was bei jungen Männern auch häufiger der Fall ist als bei Frauen, die gewaltbereiter ist.
Ob und wenn ja, wie ungerecht sich auch 30 Jahre nach dem Mauerfall die Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland behandelt fühlen, dieser Frage ist Frank Eichmann nachgegangen.
Juli 1990, die Mauer gefallen, die DDR in ihren letzten Zügen. Da gab Helmut Kohl das Versprechen ab, das Gerechtigkeitsdebatten im Osten Deutschlands bis heute bestimmt, nämlich
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt.
Erfolgreich im damaligen Wahlkampf, aber wer heute, 28 Jahre später, nachfragt in Sachsen-Anhalt, hört eher selten:
Ich finde, dass wir in der heutigen Zeit gar keine Bürger zweiter Klasse mehr sind.
Zumindest unter gelernten DDR-Bürgern überwiegen auch nach Jahrzehnten Aufbau Ost diese Einschätzungen.
Ich habe in der DDR besser gelebt wie hier.
Man hat Leute hier rübergeschickt, die meinten, es besser zu wissen und uns vorzugeben, wie wir zu leben haben.
Es war besser, war gerechter. Ja, es war verteilt auf alle Schichten, es war keiner bevorzugt.
Sehr viele Fehler nach der Wende mit der Treuhand. Es wurden sehr viele Firmen abgewickelt. Und gucken Sie sich an, wer in der Regierung was zu sagen hat, seine Parteien, kamen Ostdeutsche.
Einer muss Ossi sein in der Regierung, der Beauftragte für die neuen Länder, derzeit Christian Hirte, CDU. Der stellt einmal im Jahr im Bundestag den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit vor und wünschte sich in diesem Jahr,
dass wir den Osten nicht in erster Linie als abgehängten Exoten betrachten, als Anhängsel oder als Problemfall.
Mit Menschen, die irgendwie undankbar scheinen, sich von ihren Landsleuten West ungerecht behandelt fühlen.
Ich erlebe, dass dieses Phänomen aus der Sicht vieler Westdeutscher völlig unverständlich ist. Das erklärt auch so manche oberlehrerhafte Reaktion in der Öffentlichkeit.
2 Millionen Menschen hat der Osten seit 1990 verloren. Ein wichtiger Grund: mangelnde Gerechtigkeit. Roberto Heinrich vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP, das für die ARD repräsentativ nachgefragt hat.
Die Gerechtigkeitsbilder der Ost- und Westdeutschen unterscheiden sich nach wie vor beträchtlich. Es zeigen sich deutliche Unterschiede, insbesondere in der Bewertung der Einkommensverhältnisse. In den alten Bundesländern bewertet nur jeder dritte Erwerbstätige sein Einkommen als zu schlecht. Im Osten kritisiert dagegen jeder zweite die Höhe seines Erwerbseinkommens.
Was also tun, damit der Osten sich gerechter behandelt fühlt und gerechter behandelt wird? Nachfrage unter ostdeutschen Politikern im Bundestag. Marian Wendt, CDU Sachsen, fordert,
dass öffentliche Spitzenpositionen in Verwaltung und Wirtschaft auch mit Ostdeutschen besetzt sind. Ich glaube, viele Menschen haben ein Problem damit, dass sie gefühlt regiert werden von Westdeutschen.
Sie hören hr-Infopolitik heute zum Thema Deutschland wird rechter. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Leipzig. Eine der Autoren ist Oliver Decker vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung der Universität Leipzig. Herr Decker, sich abgehängt fühlen ist ein möglicher Grund, sich rechtem Gedankengut zuzuwenden. Ein anderer, auch das hat Ihre Studie ergeben und das haben Sie auch schon angesprochen, das sind autoritäre Dynamiken. In Ihrer Studie nennen Sie den Autoritarismus sogar als eine der Hauptursachen für rechtsextreme Einstellungen. Warum das?
Das wissen wir schon sehr lange. Das ist in der Forschung sehr gut belegt weltweit, dass es der Zusammenhang besteht. Es ist sogar so, dass bei den Menschen, die autoritär orientiert sind und eine Orientierung haben auf Gruppenkonkurrenzen, auch übrigens der Kontakt zu Menschen nicht hilft, Vorurteile abzubauen. Das ist die Gruppe, die im Grunde genommen am deutlichsten zu einer geschlossenen Gesellschaft gegen eine liberale Demokratie orientiert ist. Das hat etwas damit zu tun, dass es ja durchaus, und das ist ein Kennzeichen im Übrigen vieler auch autoritärer Gesellschaften, dass die Menschen da nicht allein durch Zwang eingepfercht werden, sondern diese autoritäre Struktur ja bejahen. Also Autoritarismus ist im Grunde genommen die Bejahung einer Autorität, der man sich freiwillig und zwar auch ambivalent, aber doch freiwillig unterwirft. Das kommt aus einem Bedürfnis, das viele Menschen teilen, die das dann machen, nämlich nach, sagen wir mal, wenn man so will, Orientierung und Verantwortungsabgabe und einer Erhöhung des Selbstwerts. Sie haben die Möglichkeit, das Gefühl zu bekommen, sie haben Kontrolle oder zumindest eine Person mit oder ein Prinzip, mit dem sie identifiziert sind, hat Kontrolle, schafft Kontrolle über relevante Lebensbereiche, erhöht den Selbstwert, weil sie Teil einer starken Bewegung sind. Und das ist das, was die Menschen dann dazu bringt auch, das nicht etwa nur unter Zwang autoritäre Herrschaft zu wünschen, sondern sie tatsächlich zu bejahen. Und das Problem an der Sache ist nicht nur, dass das eben zu nicht-liberalen Gesellschaften führt, sondern dass es auch Ressentiment schafft, weil tatsächlich trotzdem ein Rest bleibt, eine Ambivalenz eben, die dazu führt, dass die Menschen auch aggressiver werden gegen diejenigen, die sich nicht einordnen, nicht diesen herrschenden Normen unterwerfen, nicht mit der eigenen Gruppe identifiziert sind. Und das sind dann die autoritären Aggressionen, die wir derzeit auch gut sehen können.
In den vergangenen Jahren sind unter Kanzlerin Merkel die Unterschiede zwischen den Parteien immer mehr aufgeweicht und nicht nur die CDU immer mehr in die Mitte gerückt. Fehlt den Deutschen vielleicht hier mehr Abgrenzung, eine schärfere Kante zum politischen Gegner? Braucht es vielleicht wieder mehr Schwarz und Weiß in der Politik?
Ich glaube, wir haben momentan Schwarz und Weiß in der Politik, wenn man es so akzentuiert bezeichnen möchte. Ich mag durchaus auch die Grautöne, weil sie bedeuten, dass es auch Möglichkeiten der Annäherung gibt. Demokratie lebt ja davon, dass es Aushandlungsprozesse gibt. Und das kann man nicht oft genug sagen, dass das Demokratie ist. Es bedeutet halt eben auch, dass man sich darauf einlassen muss und, um wieder ein Fremdwort zu verwenden, Ambiguität aushalten muss, nämlich Unentschiedenheit für einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, da ist eher das Problem. Wir haben nicht zu starke Verwischungen, sondern es ist das große Problem, ist, dass die Aushandlungsprozesse, von der eine Demokratie lebt und die dann zu einem Kompromiss führt, für manche Menschen momentan, ja, sagen wir mal, eine Überforderung darstellen. Und ich glaube, dass da auch ein Teil des Problems liegt, mit dem wir zu tun haben, und das dann eben zu einer klaren Schwarz-Weiß-Orientierung führt. Es gibt einiges sicherlich zu kritisieren. Wir können nicht leugnen, dass es durchaus auch Interessen gibt in der Gesellschaft, die in diesem Aushandlungsprozess sich besser durchsetzen können als andere. Das muss selber zur Kritik werden, aber es sind halt eben keine dunklen Mächte im Hintergrund, wie es gerade in der Verschwörungsmentalität des Autoritarismus sehr häufig angenommen wird und auch bei den Pegida-Demonstrationen oder bedient auch von AfD-Vertretern, die über die Lügenpresse wettern, suggeriert wird. Das ist es eben genau nicht.
Sagt Dr. Oliver Decker vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung der Universität Leipzig. Wie es unserer Demokratie in Zeiten steigender Ausländerfeindlichkeit geht, darüber hat sich meine Kollegin Annette Rehn einmal Gedanken gemacht und ist in die Rolle der Demokratie geschlüpft.
Mir ist so furchtbar schlecht. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen und der Bauch tut mir so weh. Außerdem nimmt seit einiger Zeit mein Ausschlag zu. Mein ganzer Körper ist jetzt übersät von braunen Flecken. Mein Arzt hat gesagt, ich habe eine verschleppte Infektion. Ausländerfeindlichkeit. Das steht als Diagnose auf meiner Krankschreibung. Meine Arbeitsleistung sei dadurch eingeschränkt und ich solle das mal lieber schnell auskurieren. Aber wie ich diese braunen Flecken wegbekommen soll, das hat er nicht gesagt. So richtig schlimm wurde das mit den Schmerzen und den braunen Flecken, als sogenannte besorgte Bürger angefangen haben, auf die Straße zu gehen. Tausende demonstrierten da, angefeuert von einem Mann namens Lutz Bachmann.
Wir sind gekommen, um zu bleiben, und wir bleiben, um zu siegen. Und wir werden siegen.
Widerstand! Widerstand! Widerstand gegen mich? Aber warum denn? Respekt und Toleranz waren mir schon immer sehr wichtig. Und das soll jetzt alles nichts mehr wert sein? Das war für mich schon ein richtiger Schlag ins Gesicht. Eine fette Ohrfeige von rechts. Bis vor ein paar Jahren haben die meisten eigentlich meine Spielregeln akzeptiert. Na gut, am Stammtisch vielleicht nicht, aber zumindest öffentlich. Das hat sich jetzt irgendwie geändert. Alles, für was ich stehe, mit Füßen zu treten, das ist ganz normal geworden. Ständig treten mir Leute in den Bauch oder hämmern auf meinen Kopf ein. Die Schmerzen hören gar nicht mehr auf. Besonders weh tat mir ein Satz, den ein älterer Mann im vergangenen Juni gesagt hat.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Ein Vogelschiss? Als ich vollkommen am Boden lag, ich keine Macht mehr hatte und ich schließlich komplett abgeschafft wurde, das war ein Vogelschiss? Das kann man jetzt offensichtlich ungestraft sagen. Wenn das so weitergeht, werde ich komplett braun und meine Schmerzen werden so schlimm, dass ich gar nicht mehr arbeiten kann.
Meine Kollegin Annette Rehn als kränkelnde Demokratie. Wie es tatsächlich um ihren Gesundheitszustand steht, darüber habe ich mit Rainer Forst gesprochen. Er ist Professor für politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Forst, welche Therapie würden Sie denn der kranken Demokratie empfehlen?
Oh, Therapien sind schwer zu empfehlen. Vor der Therapie steht ja erstmal die Diagnose. Man muss also wissen, was hier los ist. Man muss verstehen, aus wie vielen Quellen diese Unzufriedenheit an der Demokratie entstanden ist, aber auch die Wut auf die Demokratie, wenn es eine Wut auf die Demokratie ist. Also zunächst mal zur Diagnose. Nicht alle, die die Demokratie kritisieren, sind Demokratiefeinde. Man darf die Demokratie in ihrer Form, die sie hat, kritisieren, wenn man glaubt, sie sei verbesserungswürdig. Etwas ganz anderes ist es, wenn man glaubt, die Demokratie ist eigentlich etwas, was sich gegen das wahre Volk richtet. Und wenn man glaubt, im Namen dieses wahren Volkes oder des Abendlands oder was auch immer auf die Straße zu gehen und rechte Parolen zu rufen.
Aber was glauben Sie denn, warum ist die Demokratie in schlechter Verfassung oder ist sie überhaupt in schlechter Verfassung Ihrer Meinung nach?
Ja, dafür gibt es eine Menge Gründe und ich will schon gleich voraussagen, dass Diagnosen über komplexe Körper wie demokratische Gesellschaften es sind, bereitzuhalten, ist immer ein bisschen riskant. Also wenn ich sage, ich habe bestimmte Vermutungen, woher das kommt, bin ich natürlich nicht ein Arzt, der die Demokratie in MRT gelegt hat. Aber sicher ist Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie eine Wurzel von vielen Übeln. Sie wird in einer Demokratie ein Übel, wenn die Leute glauben, die Fremden nehmen ihnen etwas weg, die Fremden gehören hier nicht her und so weiter. In dieser Vorstellung, die die Leute dann ausbilden, geht ganz viel durcheinander. Zum Beispiel erscheint plötzlich ein Migrant, der vor Bürgerkrieg oder Dürre oder Hunger flieht, was durchaus etwas mit Globalisierung und internationalen politischen Zuständen zu tun hat, erscheint dann dieser Migrant plötzlich als Symbol für alles, was an Globalisierung und so weiter schlecht ist. Das sind Verirrungen und Perversionen, denen man sich entgegenstellen muss.
Würden Sie denn sagen, ist die Demokratie noch die Idealform des politischen Zusammenlebens oder sollten wir uns so langsam von ihr verabschieden?
Nein, wir können uns nicht von ihr verabschieden und wir dürfen uns auch nicht von ihr verabschieden. Denn Demokratie ist nicht nur einfach irgendeine pragmatische, sich bewährt habende Form der Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens und besonders der Ausübung politischer Herrschaft, sondern die Demokratie ist ihrem Begriff nach, ihrem Sinn nach, ihrer normativen Bedeutung nach eine Form der Gerechtigkeit. Sie ist die politische Form der Gerechtigkeit. Das bedeutet, das ist die Form, in der politisch Gleiche einander als Gleiche anerkennen und gemeinsam darüber beraten, wie ihr kollektives Leben gestaltet werden soll. Dieser Respekt für den anderen als politisch Gleicher, politisch Gleiche, ist eine Forderung der Gerechtigkeit. Und deshalb ist die Demokratie nicht einfach irgendetwas, was man mal kurz wegschmeißen kann, sondern etwas, was einem Imperativ der Gerechtigkeit folgt.
Aber Sie sagen ja auch, die Demokratie zerfällt so langsam in zwei Hälften. Wie kann man dem denn entgegenwirken?
Ja, das ist die etwas größere Problematik. Nicht, dass die Fremdenfeindlichkeit eine kleine Problematik wäre, aber wir haben es mit einem großen Strukturproblem zu tun. Das Strukturproblem liegt darin, dass kurz nachdem die Demokratie um die Wende 89, 90 ihren Siegeszug über die Welt anzutreten schien, den Leuten bewusst wurde, nicht nur im Westen, dass inzwischen die ökonomischen Verhältnisse eine Form angenommen haben, die die Nationalstaaten weit übersteigt. Das wusste man eigentlich auch schon in den 70ern, Stichwort Ölkrise. Aber so richtig bewusst wurde das in den 90ern. Und man muss verstehen, dass seit dieser Zeit und intensiviert durch die Finanzkrise 2008 folgende, ein Bewusstsein entstanden ist, dass wir in einer Demokratie leben, die mehr und mehr die Möglichkeit verliert, auf die ökonomischen Verhältnisse, die unser Leben ja in nicht geringem Maße zu bestimmen, die Möglichkeit verliert, diese Verhältnisse zu regulieren, zu kontrollieren. Das ist aber, wenn wir uns überlegen, wie die Demokratie in die Welt gekommen ist, nämlich als Form der Überwindung feudaler Herrschaftsverhältnisse, ungebremster kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse, patriarchaler Verhältnisse, sozialistisch-bürokratischer Verhältnisse, dann ist die Aufgabe der Demokratie, die Kräfte, die Herrschaftsformen, die sozusagen wild entstehen, zu kontrollieren, zu kanalisieren und demokratisch zu regeln. In dem Moment, wo die Leute den Eindruck haben, das geht nicht mehr, oder den Eindruck haben, das wollen die nicht wirklich, entstehen Pathologien. Und eine Pathologie ist die nationalistische Form der Demokratie. Man versucht also wieder Herr im Haus zu werden, indem man die Grenzen schließt, indem man sagt, wir legen unseren Haushalt der EU so vor, wie wir das wollen. Und das nenne ich deshalb Pathologien, weil nicht nur dann wieder die Fremdenfeindlichkeit und viele historische Verkürzungen hier eine Rolle spielen, sondern weil man sich einer Fantasie hingibt, nämlich dass ein Staat alleine wieder Kontrolle und Herrschaft über eine Ökonomie, über ganz viele Dinge, Migration ist auch so ein Stichwort, wiedererlangen kann, die nur noch transnational geregelt werden können.
Sagt Professor Rainer Forst von der Goethe-Universität Frankfurt. Deutschland wird immer rechter und ausländerfeindlicher. Und die Demokratie ist kurz davor, in zwei Hälften zu zerfallen. Eine Zukunft hat sie dennoch, sofern Politik und Gesellschaft alles daran setzen, ihr wieder auf die Beine zu helfen. Das war hr-info-Politik. Die Sendung können Sie gerne jederzeit noch einmal nachhören auf hr-info-radio.de oder auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Ariane Focke.